Ich sollte etwas vorweg sagen, und zwar hat sich das schon rumgesprochen, dass es da ein Problem gab bei meiner Fahrt in die Schweiz am letzten Freitag. Und das Problem lag darin, dass ich als ich da durch Rorschach fuhr, in Bahnhofsnähe einen Reifenplatzer hatte. Der vordere rechte Vorderreifen ist geplatzt. Aber das Ganze ging recht glimpflich aus und ich konnte dann gleich da irgendwo anhalten und konnte dann auch entsprechend den Dienst, der in der Schweiz, der in dem ADAC entspricht, rufen, und die haben mir dann geholfen, und 2,5 Stunden später war ich an Ort und Stelle, wo ich eigentlich hin wollte, hatte 2 neue Reifen vorne drauf. Nicht so ganz selbstverständlich war und was mich besonders dankbar machte, war, dass ich eigentlich vorhatte, normalerweise eigentlich ich mit auf der Autobahn gefahren wäre, und habe ich mir diesmal verkniffen. Ich dachte einfach dran, man könnte ja Geld sparen. Die teure Vignette könnte man einsparen, nicht bloß wegen des Stück Autobahn da, ja. Und ich bin dann extra dann eben nicht auf der Autobahn gefahren, und da war es natürlich schon, das sehe ich schon als Bewahrung Gottes an, dass es eben nicht so war. Auf der Autobahn hätte es natürlich ganz anders aussehen können. Da bin ich schon sehr dankbar. Das möchte ich einfach so weitergeben. Auch der Dienst dann. Ich bin ja, am Freitag hatte ich noch keinen Dienst. Erst am Samstag hatte ich ja mehrere Vorträge zu halten. Auch das war dann wirklich sehr gesegnet. Und ja, war eine sehr schöne Gemeinschaft dort auch. War in so einem Pflegeseminar in Hemberg in der Schweiz. Also nicht ein Seminar, eine Konferenz eben über mehrere Tage. Ja, wir sind zurzeit im 1. Petrusbrief und jetzt ist es meine Aufgabe, hier weiterzufahren im Kapitel 2 und dort ab Vers 11. Erster Petrus 2, ab Vers 11. Kann man das eigentlich auch neigen? Kann man das neigen noch etwas? Oder irgendwie? Naja, okay. Da rutscht man das Ding runter, da ist man das Skript runter. Irgendwie ist das unpraktisch. Ah, gut. Ich kann es runter, aber so geht. Danke. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für euch gelitten und uns sein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Das Anliegen des Petrus war es ja, mit diesem Brief zu zeigen, wie wir als Christen glaubwürdig leben und wandeln können. Es ging ihm also primär um den Wandel des Gläubigen. Und so ist es auch in unserem Text der Fall. Und so habe ich auch diese Predigt überschrieben, verwandelt zum rechten Wandel. Im ersten Teil geht es um den Wandel in der Welt allgemein und im zweiten um unseren Wandel auch in der weltlichen Obrigkeit gegenüber oder auch im Berufsleben. Mein erster Punkt hier, unser Wandel der Welt gegenüber. Es ist ja für uns wichtig, dass wir eine korrekte und realistische Sicht unserer Stellung in der Welt haben, denn wenn wir das nicht haben, werden wir wahrscheinlich kaum uns richtig verhalten. Wie sieht Petrus unsere Stellung in der Welt? Nun, er spricht uns an als Gäste und Fremdlinge. Gäste und Fremdlinge, so hat sich schon das alttestamentliche Gottesvolk verstanden. Im Psalm 39, Vers 13 lesen wir, Herr, höre mein Gebet und vernimm mein Schreien, verschweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Gast bei dir und ein Fremdling wie alle meine Väter. Statt Gäste haben manche Bibeln auch das Wort Beisasse. Das griechische Wort dafür meint einen, der ohne Heimat und Bürgerrecht an einem fremden Ort wohnt. Und das Wort Fremdling meint den, der sich vorübergehend irgendwo aufhält oder als Reisender oder Pilger unterwegs ist. Oder heute würde man vielleicht sagen, der gerade Urlaub macht dort. In diesem Sinne sollen die Christen eigentlich sein, eben wie Gäste und Fremdlinge in dieser Welt. Sie sollen um die Unsicherheit und Vorläufigkeit auch ihrer Existenz wissen und sie sollen diese auch bejahen. Als solche Gäste und Fremdlinge ermahnt Petrus die Empfänger seines Briefs und natürlich auch uns. Vielleicht ziehen wir jetzt schon den Kopf ein, wenn das Wort ermahnen fällt. Ja. Nun leider legt der deutsche Begriff ermahnen eine einseitige Vorstellung nahe. Man denkt dabei primär an den erhobenen Zeigefinger. Das griechische Wort parakaleo meint aber viel mehr, ein sehr weites Spektrum. Es bedeutet nicht nur ermahnen, sondern eben auch trösten, aufrichten. Das kann bedeuten, dass jemand seines Heils vergewissert wird, indem man ihm die Gnade Gottes groß macht. Das kann heißen, dass er zur Hingabe an Christus herausgefordert wird. Es kann natürlich auch bedeuten, dass er vielleicht mit Fehlverhalten und Sünde konfrontiert wird und man ihm aufzeigt, wo Verhaltensänderung am Platz wäre. Anders gesagt, dass er zurechtgewiesen wird. Und nicht zuletzt kann es einschließen, dass ihm vor Augen geführt wird, welche Folgen ein Verharren in einem sündigen Lebensstil mit sich bringen würde. Das heißt, dass er gewarnt wird, gewarnt vor Verstockung oder Rückfall. Ermahnen ist also eine Handlung, die in Liebe und Wahrheit geschehen muss. Fehlt das eine, nämlich die Liebe, oder das andere, die Wahrheit, dann wird man dem biblischen Ermahnen nicht gerecht. Also wir merken es schon in der Anrede, dass Petrus den Geschwistern, die er ermahnt, in großer Liebe zugetan ist. Er sagt, Geliebte, dass ihr euch, sein erstes Anliegen ist es da, dass ihr euch der fleischlichen Begierden enthaltet. Der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Nun, das Wort Begierde, das klingt nun auch wieder etwas negativ in unseren Ohren. Aber hier in der Schrift, dieses Wort, das griechische Wort, hat nicht nur diese negative Bedeutung. Zum Beispiel gebraucht Jesus dasselbe Wort in Lukas 22, 15, wenn er sagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Also man könnte hier genauso übersetzen, mit Begierde habe ich begehrt. Ja, das ist eigentlich das Wort, das hat also diese verschiedenen Bedeutungen eben noch. Der Mensch hat natürliche Bedürfnisse und die sind an sich doch nicht schon schlecht. Ja, das gehört eben auch zu unserem Leben und zu unserer Natur. Aber weil sich der Mensch eben von Gott getrennt hat, liegt in allem Begehren des Fleisches immer das Verlangen, sich auch gegen Gott zu behaupten, unabhängig von Gott zu sein. Ne? Das, man möchte natürlich, dass in der Befriedigung dieses natürlichen Begehrens möchte man Inhalt und Ziel des Lebens finden. Das heißt, also das wird dann bekommt eine Wertigkeit, eine Wichtigkeit, die ihm nicht zusteht. Ja. Es liegt einfach im Wesen auch des fleischlichen Begehrens, dass es unersättlich ist. Wenn es die Freiheit bekommt, sich zu entfalten, dann macht sich das bemerkbar in den Werken des Fleisches. Die kennen wir, oder? Galater 5, 19 bis 21. Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zuversicht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Also kein schöner Katalog hier. Von den fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, heißt es, sollen wir uns enthalten. Da denken wir jetzt vielleicht primär an die sexuelle Sünde, aber dieser Begriff ist auch hier viel umfassender. Er bezieht sich auf jeden Wunsch, der nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Dazu gehört vielleicht auch übermäßiger Genuss beim Essen, Trinken zum Beispiel. Den Leib vielleicht mit übermäßig viel Schlaf zu verwöhnen. Oder die Sucht nach Anhäufung materiellen Reichtums, das Streben nach weltlichen Vergnügungen, solche Dinge. All das kämpft gegen unser geistliches Wohlergehen. Und diese Sünden behindern den Kontakt zu Gott und verzögern das geistliche Wachstum. Wir werden schwach, auch in Bezug auf die Sünde. Wir werden immer toleranter gegenüber der Sünde. Der Weg, auf dem wir gehen, wird immer breiter und bequemer. Und der Teufel freut sich. Denn dann sind wir für ihn eine leichte Beute. Ich denke dann an eine Begebenheit im Alten Testament. Israel hatte auf dem Weg durch die Wüste gemurrt, weil es durstig war. Ja. Mose gab ihnen auf Geheiß von Gott hin Wasser aus dem Felsen. Kurz darauf kamen die Amalekiter und kämpften gegen Israel. Es gab große Verluste. In 5. Mose 25, Vers 17, da erinnert Mose noch einmal an diese Begebenheit. Und er sagt, gedenke, was ihr Amalek antat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachhut abschnitt, alle Schwachen, die zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst und wie er Gott nicht fürchtete. Sie waren schwach geworden, weil sie ihren fleischlichen Begierden nachgegeben hatten. Und da konnte Amalek ihnen große Verluste zufügen. Amalek ist in der Bibel ein Bild für Satan und für seine Gefolgschaft. Vergessen wir nicht, wir sind auch in diesem Kampf drin. Unser Kampf, heißt es in Epheser 6, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit,
gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das ist unser Kampf. Und da können wir nicht mit fleischlichen Methoden kämpfen und nicht mit unseren Möglichkeiten und Mitteln. Ja. Deshalb können und dürfen wir es nicht leicht nehmen, einen fleischlichen Wandel dulden. Gerade heute in der letzten Zeit vor dem Kommen Jesu dürfen wir uns nicht der Welt anpassen. Wie kann man von einem fleischlichen Wandel denn wegkommen und zu einem geistlichen Wandel wieder finden? Im Prinzip ganz einfach. Das ist wie beim Auto. Ich kann mit dem Auto ja nicht gleichzeitig vorwärts und rückwärts fahren. Entweder das eine oder das andere. Ich hatte am Freitag allerdings den Eindruck, plötzlich will der nach rückwärts fahren. Aber das hatte andere Gründe. Also, das funktioniert so nicht. Erst einmal muss ich in meiner Rückwärtsfahrt zum Halten kommen, ja, und dann muss ich über den Leerlauf den ersten Gang rein tun, ja, und dann kann es wieder vorangehen. Den Rückwärtsgang meines fleischlichen Lebens, der muss erst einmal am Kreuz zunichte werden, damit es dann wieder vorwärts gehen kann. Ja. Zu der Zeit, als Petrus seinen Brief schrieb, da wurden die Christen als gottlos bezeichnet. Gottlos. Und warum? Weil sie die heidnischen Götter nicht angebetet haben. Sie wurden als Keten und Früchte bezeichnet, weil sie sich der üblichen Sünden enthielten und weil sie behaupteten, einem himmlischen König anzugehören. Und damit stellten sie sich ja auch gegen den Kaiserkult. Solche Art Kritik lässt sich nicht vermeiden. Das werden wir auch erfahren, dass die Weltmenschen über uns lächeln und vielleicht auch sich an uns ärgern oder über uns ärgern. In Kapitel 4, Vers 4 schreibt Petrus, das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in demselben Schlamm und darum lästern sie. Ja. Also unter keinen Umständen sollten Gläubige der Welt einen wirklichen Grund zum Lästern geben. Alle üble Nachrede sollte durch gute Werke zunichte gemacht werden. Und dann werden die Ankläger gezwungen sein, aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, so heißt es hier in Vers 12, am Tag der Untersuchung Gott zu preisen. Ich kann das mal so verstehen, dass sie aufgrund der guten Werke dann schließlich auch zum Glauben finden. Und wenn der Herr wiederkommt, dann wird das für sie eben nicht zum Gericht sein. Und sie werden Grund haben, Gott zu preisen. Saulus von Tarsus hatte Stephanus mit angeklagt, aber das beeindruckende Zeugnis des Stephanus hatte sich in seinem Herzen eingebrannt. Stephanus, wissen wir, wurde gesteinigt und unter allergrößten Schmerzen kniete er nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Als Jesus Saul auf der Straße vor Damaskus erschien, da sagte er zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Apostelgeschichte 9,5. Das, was Saul an Stephanus zu sehen bekam, das war wie ein Stachel in seinem Gewissen. Ja. Gegen diesen Stachel hat er sich gewehrt und letztlich wurde er überwunden. Wenn wir den Menschen um uns herum unser Christsein glaubhaft vorleben, besonders dann, wenn sie vielleicht sogar vorher ablehnend uns begegnet waren, dann wird das für sie wie ein Stachel sein. Ein Stachel, der sich in ihrem Gewissen festsetzt. Und wenn dann das Wortzeugnis hinzukommt und der betreffende Mensch ein aufrichtig suchendes Herz hat, dann wird er unsere Worte aufsaugen wie ein Schwamm das Wasser. Wenn dagegen unsere Werke eine andere Sprache sprechen als unsere Worte, dann sind unsere Worte in den Wind geredet, kann man sagen. Ja. Möglicherweise wirken sie dann besonders bei Menschen anderer Regionen, wirken sie geradezu immunisierend für den christlichen Glauben. Es gilt natürlich nicht absolut. Schon klar, letztlich ist es Gott, der einen Menschen zum Glauben, zur Bekehrung bringt und nicht wir. Wir sind dabei aber mehr oder weniger brauchbare Werkzeuge. Ohne Zweifel ist es in der Familie, in der eigenen Familie am schwersten, als Christen glaubwürdig zu leben, weil da sind wir am meisten herausgefordert und da können wir dem anderen am wenigsten vormachen. Zum zweiten Punkt hier, unser Wandel der Obrigkeit gegenüber. Das fängt dann in den Versen 17 an, 17 bis 20 von Kapitel 2. Und auch die erste Hälfte des Kapitels 3 geht es ja noch weiter. Da spricht Petrus von der Unterordnung. Die Aussage, seid untertan, ist eine Formulierung, die heute natürlich anders verstanden wird, als es gemeint war. Untertan. Das klingt für uns irgendwie so blinder Gehorsam, ja, willenloses Untertansein. Nein, das ist aber nicht gemeint hier. Hier ist nicht blinder Gehorsam gemeint, sondern es geht darum, dass wir uns bewusst und willig in eine Ordnung einfügen. Und nicht übersehen, hier ist die Rede von der menschlichen Ordnung oder Einrichtung. Wir können natürlich argumentieren und sagen, naja, das ist ja menschlich, das ist natürlich, das ist weltlich. Ich aber bin ja, gehöre dem Reich Gottes an, das göttlich ist, das geistlich ist, übernatürlich ist. Ja. Mir hat die Welt und ihre Ordnung doch nichts zu sagen. Ich stehe unter dem nicht unter dem weltlichen Gesetz, sondern unter dem Gesetz Christi. Könnte man argumentieren. Aber dagegen könnte man dann sagen, ja genau, das Gesetz Christi sagt mir aber, sei der menschlichen Ordnung untertan. Ja. Und dabei, das ist interessant, macht die Bibel hier keine Einschränkung. Sie sagt nicht, ordne dich unter, sofern dein Vorgesetzter zum Beispiel sich an biblischen Maßstäben orientiert. Oder ordne dich dem CDU-Politiker unter, aber nicht dem grünen Politiker. Und als Petrus dies schrieb, da herrschte in Rom der berüchtigte Kaiser Nero, ein größenwahnsinniger Willkürherrscher. Der Grund, warum Petrus hier keinen Unterschied macht, er weiß, jede menschliche Autorität hat in Gott ihren Ursprung und ihre Begrenzung. Ob es die despotische Herrschaft eines absoluten Monarchen ist oder die Autorität einer demokratisch gewählten Regierung. In jedem Fall ist es die Pflicht eines Christen, ein möglichst guter Bürger des Landes zu sein, in dem er lebt. Vor 48 Jahren, damals war ich schon im Studium, aber noch nicht gläubig, da hätten mich diese Worte, die ich eben gesprochen habe, an die Decke gebracht. Ja. Wenn jemand zum Beispiel einem Professor an der Universität so etwas Ähnliches gesagt hat, dann habe ich laut dazwischen gerufen. Solche Worte galten für mich als bürgerlich, revanchistisch, einfach unerträglich. Heute weiß ich, es ist nicht Sache des Christen, die gefallene Welt zu verändern oder Regierung durch Demonstration, Streik oder Erhebung zu stürzen. Wir haben heute Europawahl und die Möglichkeit, durch unsere Stimme mitzubestimmen. Also tun wir es. Aber eines muss klar sein, Gott wird diese Welt, dieses Weltsystem nicht reinigen oder reformieren, sondern er wird es zerstören. Zu seiner Zeit. Und wir haben ja nicht zu meinen, wir müssen schon mal anfangen. Ja, da liegen wir dann daneben. Ich möchte ja hier wahrlich nicht machtgeile und korrupte Politiker heilig sprechen, gell? Darum geht's ja gar nicht. Die Bibel verschließt nicht die Augen vor der Bosheit diktatorischer Regime. Trotzdem macht sie deutlich, dass hinter jeder menschlichen Herrschaft letztlich Gott steht. Und es ist sein Wille, dass es Regierung gibt, dass es Ordnung gibt und Autorität. Dem Staat ist ausdrücklich das Recht gegeben, zur Durchsetzung des Rechtes auch das Schwert zu verwenden. Anders gesagt, der Staat hat das Recht, die Todesstrafe auszuüben. Paulus schreibt in Römer 13,4, denn sie, die Regierung nämlich, ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Du darfst natürlich schon gegen die Todesstrafe sein. Ja? Es gibt bestimmt gute Gründe auch dagegen. Aber bitte beruf dich nicht auf die Bibel. Und noch eins. Es ist ja in der Welt gang und gäbe, dass man über die Regierung herzieht. Ja, vor allem an den Stammtischen, da hat man ja hier ein unerschöpfliches Thema, indem man die Regierenden kurzerhand zu einer Versammlung von Idioten erklärt, will man sagen, dass man ja selbst viel klüger ist und eigentlich viel besser geeignet wäre, das Land zu regieren. Also von solchen Gesprächen sollten wir uns als Christen fernhalten, auf keinen Fall hier diese Melodie mit einstimmen. Vielleicht wird nun jemand auf Adolf Hitler verweisen und sagen, soll es tatsächlich der Wille Gottes gewesen sein, dass dieser Mensch so viel Unheil über Europa an allgemein und die Juden speziell bringen konnte? Ich antworte darauf, wäre es nicht der zulassende Wille Gottes gewesen, hätte er nichts, aber auch gar nichts bewirken können. Das ist es. Natürlich entschuldigt das weder Hitler noch seine Helfer. Sie werden von Gott gerichtet werden, das ist keine Frage. Ja. Aber Gott hatte die Macht darüber. In jedem Moment. Er ist allmächtig. Und wenn ich sage, das ist gegen den Willen Gottes geschehen, gegen den zulassenden Willen Gottes geschehen, nicht gegen den ursprünglichen Willen, dann sage ich, Gott ist nicht allmächtig. Gott hat einen Pharao gebraucht, um sein Volk willig zu machen, Ägypten zu verlassen. Gott hat einen Nebukadnezar gebraucht, einen Götzendiener ersten Ranges, um sein Gericht an seinem Volk auszuüben. Er nannte ihn mehrfach sogar mein Knecht Nebukadnezar, weil der nämlich in seiner Bosheit, ohne das zu wissen, letztlich das getan hat, was Gott gewollt hat. Deswegen war er für Gott sein Knecht. Später wurde er dafür zur Rechenschaft gezogen und gerichtet. Ja, das war auch richtig und gut, richtig so, denn er hat ja in Bosheit gehandelt, nicht in der Motivation, Gott zu dienen. Jeremia 9, 14 bis 15 spricht der Herr, siehe, ich will sie, dieses Volk, mit Wermut speisen und sie mit Giftwasser tränken, und ich will sie, also Israel ist hier angesprochen, und ich will sie unter die Heidenvölker zerstreuen, die weder sie noch ihre Väter gekannt haben, und will das Schwert hinter ihnen herschicken, bis ich sie aufgerieben habe. Und später dann hat Gott deswegen eben, wie gesagt, Nebukadnezar Gericht geübt. Und Gott hat auch die Römer gebraucht, um sein Gericht an Israel auszuführen, sein Volk, wie es auch lange Zeit vorher schon vorhergesagt war, eben auch unter alle Völker zu zerstreuen. Vers 14 wird gesagt hier, dass dass die Obrigkeit gesandt sei zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Und das zeigt nicht nur die Aufgabe, sondern auch die Grenze der obrigkeitlichen Macht. Wenn die Obrigkeit Böses gut nennt und Gutes böse nennt, wenn sie Anspruch auf Kontrolle des Gewissens und den Glauben erhebt, dann gilt das Wort, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5,29, nicht, haben die Jünger gesagt, als sie von den Frommen und gefangen genommen waren und dann wieder losgelassen wurden. Man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen, den Menschen. Die haben gemeint, sie können sich jetzt daran hindern, dieses Wort von Jesus weiterzugeben und das Evangelium weiter zu sagen. Und das geht nicht. Wenn das eine Regierung verlangt, dann gilt für mich, ich muss Gott gehorchen. Und in dem Fall nicht der Regierung. Ja. Das sind die Grenzen eben auch. Und Gott hat auch den Regierungen Grenzen gesetzt. Vers 15. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tut und Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Das griechische Wort heißt hier, zum Schweigen bringen, heißt eigentlich einen Maulkorb anlegen oder den Mund stopfen und dadurch zum Schweigen bringen. Unverstand meint nicht einen intellektuellen Mangel, sondern ein fehlendes Verständnis für das Wesen einer Sache. Da, wo es um geistige Zusammenhänge geht, das sind die Ungläubigen unwissend und unverständlich. Sie können das nicht fassen, oder? Das wird ganz klar gesagt, Geistliches können sie nicht verstehen. Sie haben weltliche Urteile, verständnislose Vorurteile und sie sind eigentlich in dem Sinn dann törichte Menschen. Das heißt Leute, die die Lösung aus eigener Erfahrung nicht kennen und von daher zu völlig falschen Urteilen kommen. Das alles gilt auch von den Regierenden. Und da sehen wir auch einen Grund, warum die Christen immer verfolgt worden sind. Wie war es bei den Zeitgenossen des Paulus in Römern? Die Andersartigkeit der Jesus-Jünger weckte bei ihnen Misstrauen. Die Christen waren auf Gottes zukünftige Welt ausgerichtet. Das nannten die Ungläubigen weltfremd, weltuntüchtig oder weltflüchtig und so weiter. Das kann man heute auch noch hören bekommen. Die unbedingte Entschlossenheit dazu, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, nannten sie widerspenstig. Die Christen haben ja ausgerufen, einer ist Kyrios, also einer ist der Herr, nämlich Jesus. Die unwissenden Menschen folgen dann aber, das Christentum ist gegen die Autorität der Obrigkeit. Und wenn sie hörten, dass vor Gott alle gleich seien, dann haben sie das so verstanden, dass die Christen die Sklaven und die Frauen aufhetzen. Ja. Die römische Welt hat also die Christen als gefährliche Sektierer angeschaut, die Ungehorsam bewirkten und bestehende Ordnungen umstürzen wollten. Aber sie haben offenbar schon gemerkt, dass eine Kraft im Evangelium enthalten ist. Ja. Sonst hätten sie ja locker drüber weggehen können. Gell. Die haben schon gemerkt, dass das eben, dass da wirklich was dahinter steht. Ja. Aber sie meinten, es sei eine gegen die bestehenden Ordnungen gerichtete Sprengkraft. Es ist aber eine Kraft zum Gutes tun, zur Bewahrung auch eben dieser weltlichen Ordnung. Wir sehen also, warum die Christen damals verfolgt wurden. Und genau das gilt auch heute in diktatorisch regierten Ländern. Ist das genau das Gleiche. Die haben Angst, ob das egal, ob Nordkorea ist oder wo immer. Die haben Angst, die Regierenden, die Diktatoren, die haben Angst, dass die zu stark werden können, die Christen. Und dass sie eben auch gegen ihre Herrschaft dann arbeiten würden. Die haben es nicht kapiert. Die können das offenbar auch nicht kapieren. Sonst würden sie sich sagen, ja, sie unterstützen doch eigentlich im Prinzip, gerade in China zum Beispiel. Ne? Das ist ganz eindeutig, die Christen unterstützen ja eigentlich im Grunde genommen die Regierung. Ja? Sie sind nicht, die arbeiten nicht wirklich dagegen. Aber sie haben immer Angst, weil sie merken, da steckt eine große Kraft dahinter. Und je mehr sie Druck machen, desto mehr vermehren sich die Christen dort. Ja. Also Peter sagt hier auch, das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Das gilt ja zu jeder Zeit auch heute. Wenn es überhaupt je gelingen sollte, den Unverstand der törichten Menschen zum Verstummen zu bringen, oder dann sicher nur durch Gutes tun. Und wir tun das als Freie, als solche, die in Jesus Christus freigemacht sind, von jeder zwanghaften Religiosität, von jedem Bemühen, Gottes Wohlgefallen durch Werke erkaufen zu müssen. Aber eben, gerade als Freie fügen wir uns willig in den Willen Gottes. Wir gehorchen Gott als solche, die seine Sklaven sind. Wir gebrauchen und missbrauchen aber die Freiheit nicht als Deckmantel der Bosheit. So wird es nämlich hier auch gefordert. Was heißt das? Nun, das könnte heute so aussehen, dass man seinen verweltlichen Lebensstil vielleicht damit rechtfertigt, dass man sagt, ich habe die Freiheit dazu, das und das zu tun, ja, so und so zu leben. Aber es geht nicht um die Freiheit, die einer auf dem breiten Weg erfährt. Es geht um die innere Freiheit, die eben nicht alles tun muss, was uns in der Welt als wichtig und als lebenswert vor Augen gestellt wird. Die Freiheit, die ihren Grund darin hat, dass wir in der Beziehung zu Jesus Besseres gefunden haben. Die wahre Freiheit der Kinder Gottes zeigt sich darin, dass sie frei sind von der Knechtschaft der Sünde und Gottesknechte. Und dann ihnen soll das Wesen ihres Herrn zu merken sein, der das Böse hasst und keine Gemeinschaft hat mit dem Bösen. Sie bleiben Sklaven Gottes, die wahrhaft freien. Gerade weil sie sich der Obrigkeit auch unterordnen im Gutes tun. Und deshalb gebietet Petrus auch denen, die wirklich Sklaven waren, sich ihren Herren unterzuordnen. Er predigt nicht die Sklavenbefreiung. Und dabei weiß er sehr wohl, dass es Sklavenhalter gab, die ihren Sklaven gegenüber sich sehr ungerecht verhalten. Aber eben nicht nur den Milden, sondern auch den Verkehrten sollen sie sich unterordnen. Und das kann heute ein schwieriger Vorgesetzter im Betrieb sein. Und solche gibt es ja sicher genügend. Ein dritter Punkt noch ganz kurz. In den Fußstapfen Jesu wandeln. Vergessen wir nicht, der Weg Jesu war ein Leidensweg. In seinen Fußstapfen wandeln, ja, das kann Leiden bedeuten. Ihm nachzufolgen kann Leiden bedeuten. Aber was soll's? Darin liegt doch unsere Ehre, dass wir für Gutes tun leiden dürfen. Wenn wir nur leiden, weil wir etwas verbrochen haben, unterscheiden wir uns von der Welt nicht, sagt die Schrift hier. Aber im Leiden ausharren und nicht ablassen, Gutes zu tun, das ist Gnade bei Gott. In den Versen 21 bis 25 hält Petrus dann unseren Herrn Jesus Christus vor Augen, damit wir motiviert werden auch zu dieser Nachfolge, ihm in seinen Fußstapfen zu wandeln. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Nun, wir können nicht für jemanden leiden im Sinne der Stellvertretung, schon klar. Aber was wir können das leiden, das uns verordnet ist als Gottes Hand, will ich annehmen. Und damit folgen wir letztlich dem Vorbild unseres Herrn, folgen wir auch seinen Fußstapfen. Er war ohne Sünde und das können wir von uns menschlich gesehen nicht sagen. Aber wir können lernen, der Sünde keinen Raum einzuräumen in unserem Leben. Er hat sich nicht hinreißen lassen, die Schmähung seiner Feinde mit eigenen Schmähungen zurückzugeben, wozu wir sicher eher geneigt wären. Auch unter größten Schmerzen hat er nicht zu Drohungen Zuflucht genommen, sondern hat es an den Vater im Himmel weitergegeben. Und das dürfen wir von unserem Herrn auch lernen. Wir müssen nicht immer selbst für unser Recht kämpfen. Ja. Da kommt sowieso meist nicht Gutes bei raus. Ja. Wir können das von ihm lernen, dass wir es dem Herrn abgeben, dass wir es Gott abgeben. Er kann und wird auf seine Weise und zu seiner Zeit uns recht schaffen. Und warum können wir das? Auf welcher Grundlage? Da gibt uns Petrus in Vers 24 die Antwort. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Also noch einmal, wie und warum können wir das? Der Text sagt es. Weil der Herr Jesus dort am Kreuz unsere Sünden getragen, auf sich genommen hat. Wir müssen den schweren Sack unserer Sünde nicht mehr selbst herumschleppen. Das befreit uns zum zeugnishaften Leben. Zweitens, weil wir der Sünde abgestorben sind. Die Sünde hat ihre Macht verloren, eingebüßt. Sie kann es nicht mehr beherrschen. Und drittens, weil wir in Christus gerecht gemacht sind und so auch prinzipiell zu einem gerechten Wandel fähig und willig sind. Und viertens, weil wir das Heil erfahren haben und so in unserem tiefsten Lebensgrund heil geworden sind. Wir sind verwandelt zu einem rechten Wandel. Ich schließe mit Vers 25, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. An der Stelle kam mir wieder etwas in den Sinn, was wir mal erlebt haben. Christine und ich, es war Südtirol, waren auf einem Berg gewesen und kamen gerade vom Gipfel herunter. Es war kein Mensch weit und breit zu sehen. Und dann aber kam doch jemand uns entgegen. Es waren zwei Schafe. Ein Mutterschaf mit einem Kleinen dabei. Und ja, die waren unterwegs zum Gipfel. Aber das konnte unmöglich der Ort sein, wo sie eigentlich hin wollten. Ja. Die waren total verirrt. Ja, waren völlig orientierungslos. Sie haben den Kontakt zu ihrer Herde verloren. Ja. Sie haben mir so leid getan. Und wir wollten ihnen ja helfen, aber wir wussten auch nicht, wo die Herde war. Man konnte vom Gipfel, gab es noch verschiedene Wege runter. Und wir wussten nicht, welcher richtig ist. Ja. Wir haben schon versucht, sie da abzuhalten, auf den Gipfel zu gehen. Denn das wäre sehr sinnlos und gefährlich gewesen. Ich musste immer wieder an die beiden denken, denn ich habe mich in ihnen selbst erkannt. So war ich früher. Ich habe auch gemeint, ich wüsste schon, wo es lang geht. Ja. Ich war doch auf dem falschen Pfad unterwegs. Und das ist Vergangenheit, glücklicherweise. Ich habe mich bekehrt, weg von Marx und Mao, hin zu Jesus Christus, der mir zum Hirten und zum Seelenhüter geworden ist. Gott sei es gelobt. Ich möchte mit uns noch beten. Ja, wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass wir diese Gnade erfahren dürften, dass wir dich kennenlernen. Herr, und auch das hast du gewirkt, auch das war nicht in uns drin, dass wir gesucht hätten, Herr, dass wir überhaupt fragend wurden, das war schon dein Werk in unserem Herzen. Ja, Herr, du hast dich finden lassen und wir dürfen jetzt wirklich wissen, Herr, dass wir geführt sind, dass wir auf dem rechten Weg sind. Wir dürfen dir nachfolgen und wir dürfen wissen, Herr, dass du es bist, der uns ans Ziel bringt. Herr, danke, Herr, für diese Freude, die wir jeden Tag erfahren dürfen, wenn wir uns das vor Augen führen. Amen.